Was für eine musikalische Familie, so genial. Jo, ihr seht richtig, heute steht mal jemand anderes vor euch. Ich freue mich mega, da vorne stehen zu dürfen. Ich muss da schnell noch ein bisschen einrichten. So, genau. Hey, heute möchte ich mit euch eine kleine Reise machen. Und zwar eine Reise, die einmal komplett quer durch die ganze Bibel geht. Fangen ganz vorne an und das Hinterschein hört man auf. Wir haben so ein kleines Blättchen bekommen, hoffe ich. Darauf seht ihr schon das Thema von heute. Das ist die Geschichte von der Gegenwart von Gott. Genau. So ein bisschen Grundwissen über die biblischen Geschichten kann heute, glaube ich, nicht schaden. Falls ihr irgendeine von diesen Geschichten, die wir zusammen anschauen, nicht kennt, überhaupt nicht schlimm, sind es als Ermutigung, die selber mal nachzulesen. Die Bibelstelle dazu findet ihr auch auf dem coolen Blättchen. Genau. Dann starten wir doch gerade am Anfang, im allerersten Vers der Bibel. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Das ist der erste Vers. Und die ersten zwei Kapitel der Bibel erzählen genau das. Wie hat Gott den Himmel geschaffen? Wie hat Gott die Erde geschaffen? Alle Tiere und Lebewesen, die auf der Erde sind, alle, die im Wasser leben, alle, die in der Luft leben. Wenn er den Garten Eden geschaffen hat, und schließlich der Mensch, den er dort in den Garten gesetzt hat, dann hat er die Frau geschaffen und Adam hat ihr nachher den Namen Eva gegeben. Ich würde mega gerne wissen, wie das damals war. Es muss so genial gewesen sein damals. Meine Pflanzen geben mehr als genug zu essen. Keiner muss hungern, keiner muss arbeiten dafür. Es gibt keinen Tod, keinen Hass. Niemandem, dem man nicht vertrauen würde. Das Schönste vom Ganzen, jeden Abend kommt Gott selber und läuft mit den Menschen durch den Garten. Einfach weil er Gemeinschaft mit dem Menschen haben will. Ist doch genial. Vielleicht hat er es auch öfters gemacht. Es steht einmal nur vom Abend etwas drin. Aber dann kommt das dritte Kapitel. Und das dritte Kapitel, das ändert alles. Im dritten Kapitel kommt der Sündenfall. Seit dem Sündenfall muss der Mensch außerhalb von Eden leben. Er kann nicht mehr zurück in den Garten. Nicht mehr zurück an den Ort her, wo Gott selber mit dem Menschen durch den Garten gelaufen ist. Es gibt keine Chance mehr für den Menschen, an einen Ort herzukommen, wo die Gegenwart von Gott erfahren kann. Es sieht so aus, als würde der Mensch nicht mehr mit Gott reden können. Er ist vertrieben aus der Gegenwart von Gott. Vor dem Garten steht ein Engel mit einem Schwert. Du kommst nicht mehr rein. Ja, ganz so war es allerdings auch nicht. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die die Gegenwart von Gott irgendwie erlebt haben, auf was für eine Art auch immer. Allerdings nie mehr so, wie es vorher in Eden war. Es hat zum Beispiel einen Mann gegeben mit dem Namen Henoch. Das war, glaube ich, der Urgroßvater von Noah. Der hat noch vor der Sintflut gelebt. Also. Und von ihm sagt die Bibel, er war ein Mann, der mit Gott gewandelt ist. Was genau das bedeutet, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat er in irgendeiner Art und Weise Gott erleben können. Dann gibt es den Noah selber. Von ihm sagt die Bibel genau das Gleiche. Ein Mann, der mit Gott gewandelt ist. Ein bisschen später kommt der Abraham. Er hat eine Zeit lang mit Gott können reden. Der wird sogar Freund Gottes genannt. Die eindrücklichste Erfahrung von Gottes Gegenwart, die hat wahrscheinlich der Mose gemacht. Ich meine damit nicht die Geschichte mit dem Dornbusch, der plötzlich brennt hat. Ich meine die Geschichte, wo das Volk Israel aus Ägypten rausgekommen ist. Sie haben gerade den Marsch quer durch das Meer hinter sich, stehen beim Berg Sinai zu. Und dort offenbart Gott seine Gegenwart im ganzen Volk. Das ist genau die Bibelstelle, die da schon da vorne projiziert wird. Und wir lesen sie doch zusammen. Vers 12. Zieh aber eine Grenze rings um das Volk und sprich, hütet euch, auf den Berg hinaufzusteigen oder auch nur seinen Saum zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden.
Der Berg Sinai aber war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgestiegen war. Und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch des Schmelzofens. Und der ganze Berg erzitterte heftig. Es muss ein rechtes Erlebnis gewesen sein dort. Ein bisschen später haben die Israeliten angefangen, die Stiftshütte zu bauen. Die haben es dort bei diesem Erlebnis noch nicht gerade gehabt. Als die fertig hatten, die Stiftshütte, dann haben sie sie eingeweiht und bei der Einweihung ist die Gegenwart von Gott auf die Stiftshütte gekommen. Das steht im 2. Mose 40. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte das Zelt der Begegnung nicht betreten, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Es ist der allererste Tag, wo die Gegenwart von Gott dort in dem Zelt, in der Stiftshütte ist. Und es ist der einzige Tag, wo der Mose nicht rein kann. Der Mose war der Einzige, der hat wirklich praktisch uneingeschränkten Zugang zu Gottes Gegenwart gehabt. Es hat ja Propheten gegeben im Alten Testament. Die hatten Träume und Visionen gehabt. Es hat Hohepriester gegeben. Der Hohepriester hat einmal im Jahr dürfen ins Allerheiligste, dort wo Gott gegenwärtig ist, hineingehen, am Versöhnungstag, um die Versöhnung zwischen dem Volk Israel und ihm zu bewirken. Aber der Mose hat können hineingehen, wenn er wollte. Er hat können mit Gott reden, wie mit einem Freund. Im 4. Mose 12 sagt Gott selber von Mose, und er sprach: Hört meine Worte, wenn unter euch ein Prophet ist, gebe ich mich ihm als der Herr zu erkennen in einer Erscheinung. Rede ich mit ihm im Traum. Nicht so mein Diener Mose. Mit meinem ganzen Haus ist er betraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in Rätseln. Und die Gestalt des Herrn darf er schauen. Der Mose hat das können. Für andere hingegen kann es sogar tödlich sein, die Gegenwart von Gott zu kommen oder sich der Gegenwart Gottes zu nähern. Eine gute Geschichte dafür, ist die Geschichte vom Usa. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Der Usa, das war ein Levit, der zur Zeit vom König David gelebt. Der David, der hat die Bundeslade, also die ganze Stiftshütte, will er auf Jerusalem aufholen. Der Tempel hat zwar erst seinen Sohn gebaut, den Salomo, aber die Stiftshütte, die ist vorher immer in Shiloh gestanden. Also dort, wo der Josua das Land eingenommen hat, dort haben sie die Stiftshütte in Shiloh aufgebaut und seither ist sie dort gestanden. Gut, sie ist einmal von den Philister geklaut worden, die haben sie aber recht schnell wieder zurückgegeben. Aber seither war das in Shiloh gewesen. Und der David hat sie gerne in die Hauptstadt holen. Also hat er dem Usa und seinem Bruder, dem Achios, den Auftrag gegeben, ladet die Bundeslade auf einen Ochsenkarren und fahrt damit auf Jerusalem. Die beiden Leviten sind Nachkommen vom Katha. Die Nachkommen vom Katha, das sind die einzigen, die die Bundeslade tragen durften. Es hat allerdings auch dort Regeln gegeben, sie haben die Bundeslade selber nicht berühren. Wahrscheinlich haben sie sie irgendwie abgedeckt mit dem Tuch. Und damit sie tragen können, haben sie links und rechts so zwei Stangen durch die Ring geschoben, die die Bundeslade hat. Und an denen haben sie nachher tragen. So haben die zwei also die Bundeslade auf den Karren geladen, losgefahren. Irgendwann unterwegs ist der eine von beiden Ochsen so ein bisschen durchgegangen und der Wagen ist in Schieflage gekommen. Die Bundeslade droht, vom Wagen zu kippen. Und der Usa reagiert sofort, streckt seine Hand aus und hebt die Lade fest, sodass sie nicht runterfallen kann. Die Lade geht nicht runter, dafür geht der Usa tot vom Karren. Deck, gestorben, weil er es gewagt hat, die Bundeslade zu berühren. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Leben im Alten Testament war. Es hat für einen normalen Menschen keine Möglichkeit gegeben, irgendwie in die Gegenwart von Gott zu kommen. Man hat zwar im Vorhof der Stiftshütte können, aber viel weiter jetzt auch nicht. Oder im Vorhof vom Tempel später. Und wenn man dort drin wollte, dann hat man vorher schon durch so Reinigungsbäder durch müssen. Im Vorhof hat man dann Opfer bringen für seine Sünden. Aber selbst wenn man das alles gemacht hat, man sich nie so ganz sicher sein können, ob Gott jetzt das Gebet, das ich bete, auch wirklich gehört. So, da wir jetzt wissen, wie es jemand im Alten Testament gelaufen ist, können wir einen Blick ins Neue Testament machen. Im Neuen Testament ändert sich ein bisschen etwas. Für uns heute gibt es nicht mehr ganz das Gleiche wie für die Menschen damals. Die Ostergeschichte, die sollte eigentlich jeder irgendwo mal, schon mal gehört haben. Karfreitag, der Tag, wo Jesus gestorben ist, der Ostermäntig, nein, der Ostersonntag, wo er wieder auferstanden ist. Genau. Aber was ist dort wirklich passiert, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist? Matthäus 27 erzählt uns das. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel riss in zwei, von oben bis unten, und die Erde bebte und die Felsen barsten. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist das, was die Menschen von der Gegenwart von Gott getrennt hat, von oben nach unten zerrissen. Bei einem Vorhang, da stellen wir uns immer irgend so einen halbdurchsichtigen Stoff vor, der irgendwo so vor einem Fenster hängt, oder? Der Vorhang, der war anders. Der Vorhang, der war 12 cm dick. An einem Stück, quer durch die ganze Stiftshütte gehangen. Oder nachher durch den Tempel. Viel zu schwer, um alleine aufzulaufen. 12 cm Stoff. Und wenn es trotzdem irgendwie schaffen würde, auf die andere Seite zu kommen, dann geht es dir sehr wahrscheinlich genau gleich wie Musa vorher. Aber der Vorhang, der ist zerrissen. Blockiert den Weg zu Gottes Gegenwart nicht mehr. Ostern, das ist schon ein paar Wochen her. Das nächste kommt aufwärts, ein bisschen später der Pfingsten. Der Pfingsten ist da etwas passiert, was niemals vorher so passiert ist. Und zwar ist Gott in Form vom Heiligen Geist gekommen und hat angefangen, in den Jüngern drin zu wohnen. Das ist etwas, das noch nie vorher vorgekommen ist. Im Alten Testament gibt es zwar auch einen Heiligen Geist, also den gleichen Heiligen Geist, aber der war noch nie in einem Menschen, nur auf den Menschen. Der Paulus schreibt das schön, 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wirkt und den ihr von Gott habt? Ey, Gott wohnt nicht mehr in einem von Menschen gemachten Zelt oder in einem von Menschen gemachten Haus. Gott wohnt in den Menschen. Der Körper ist ein Tempel. Wir sitzen ab und zu da und denken, ja, merci Gott, dass ich jetzt ewig leben darf. Aber etwas im Leben verändern, das tut sich nicht wirklich. Also wir wissen ja, wir wissen all die Geschichten, alles, was Gott für uns da hat, deshalb glauben wir ja ihn. Aber leben tun wir immer noch genau gleich wie vorher. Es gibt so einen Spruch, zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, hey, kannst du mir da schnell helfen? Weißt du, wie das funktioniert da? Die Antwort so, ja, ich glaube etwa so. Da kommt der Spruch, ja, glauben, das kannst du in der Kirche, du musst wissen, wie es funktioniert. Der Spruch sagt genau das. Die Menschen, Gott, mehr und mehr, einfach wieder zurück in ein von Menschen gemachtes Haus, zurück in die Kirche, verwandelt, weg aus ihrem Alltag, statt dass sie in Gemeinschaft mit Gott leben. Ey, ist euch bewusst, wie viel das es Gott gekostet hat, dass er wieder in der Gemeinschaft mit dem Menschen leben kann? Er sagt so schön, Jesus ist für uns gestorben. Den Satz wirklich so sagen willst, dass er zutreffend wäre, müsste man so gut wie Deutsch formulieren, Jesus ist dafür verreckt, dass Gott wieder Gemeinschaft mit den Menschen haben kann. Und wir Gemeinschaft mit ihm. Am Kreuz zu sterben, ist eine der qualvollsten Arten zu sterben überhaupt. Jesus ist dort 6 Stunden lang gehangen, nachdem er vorher ausgepeitscht worden ist. Und in einer Peitsche stellen wir uns vielleicht so ein Stück Faden vor, so ein kleines ausgefranstes Ende. Und wenn du durch die Luft schwingst, klopft es noch schön. Römische Peitschen sind anders. Römische Peitschen, das sind dünne Lederriemen. Und am Ende von jedem Riemen hat es ein kleines Stück Metall oder Knochen dran. Und mit jedem Schlag bohren sich die Metall- oder Knochenstücke in die Haut. Und wenn er zurückzieht, dann zerfetzt es den ganzen Rücken. Es hat schon einige gegeben, die bei der Auspeitschung schon gestorben sind. Und auf dem zerfetzten Rücken hat Jesus nachher selber seinen Querbalken vom Kreuz müssen quer durch die Stadt auf den Hügel auftragen. Der Balken, der nachher genagelt worden ist. Und am Kreuz zu hängen, ich weiß nicht, vielleicht beim Wandern irgendwie schon mal so ein Wegkreuz gesehen. Bei diesen Wegkreuz sieht man mega oft so das kleine Podest unten, wo die Füße drauf kommen. Das Podest, das die Römer nicht kennt. Die Römer haben die Füße übereinander gelegt, einen Nagel quer durch, senkrecht im Balken. Und wenn du dort am Kreuz hängst, damit du atmen kannst, wenn du so dort hängst, dann schränkt es dir recht, drückt deine Lunge etwas ab. Damit du atmen kannst, zieht man sich an den Nägeln durch die Hände auf, verlagert das Gewicht auf den Nagel quer durch die Füße. Dann kann man einatmen. Beim Ausatmen lässt man sich wieder sacken. Der Tod ist nicht verblühten oder so. Die Nägel sind ja noch drin, da läuft nicht wahnsinnig viel Blut raus. Der Tod ist, dass du irgendwann Kraft nicht mehr hast, dich aufzuziehen, zum Luft zu holen und daran erstickst. Bei Jesus hat das 6 Stunden lang gedauert. Vom Morgen um 9 Uhr bis am Nachmittag um 3 Uhr. Herr Jesus trägt zu Recht den Namen Immanuel, Gott mit uns. Und durch das, was er dort da hat, hat er genau das ermöglicht. Gott kann wieder Gemeinschaft mit den Menschen haben. Der Vorhang ist zerrissen, er trennt uns nicht mehr. Hey, wir müssen keine Angst davor haben, in Gottes Gegenwart zu kommen. Gott wird uns nicht mehr so begegnen, wie er es damals beim Volk Israel am Berg Sinai gemacht hat. Im Hebräerbrief steht das so schön. Denn ihr seid nicht zu etwas hingetreten, was mit den Sinnen erfahrbar ist. Nicht zu brennendem Feuer, zu Rauch und Finsternis und Sturm. Nicht zu Schall von Posaunen und Tränen von Worten. Die es hörten, baten, es möge kein Wort mehr hinzugefügt werden, denn sie ertrugen nicht, was da befohlen wurde. Selbst wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und zittere. Gott begegnet uns heute nicht mehr so, wie damals an Mose. Sondern Gott wird uns wie ein Vater begegnen, ein Vater, der uns liebt. Jesus selber, wenn er betet, spricht er Gott immer als Vater an. Und der Paulus sagt auch, wir sind die Kinder Gottes, wir dürfen uns so nennen. Vielleicht hockst du heute hin und denkst, ja, ich habe es ja versucht, so ein bisschen Gemeinschaft mit Gott zu verbringen, aber ich keine Ahnung, er redet einfach nie zu mir. Ich hatte eine Zeit lang recht das gleiche Problem. Mir selber ist es so gegangen, Zeit mit Gott und Zeit mit Gott verbringst. Dann hockst du da und redest. Und ich weiss genau, dass er mir zulässt. Er wohnt ja in mir. Wie soll er da bitte auch nicht hören, was ich sage? Er wohnt ja da drin. Ich weiss, dass er zulässt, aber es kommt nie eine Antwort. Dich dort gehockt und einen Monolog geführt. Und es kommt einfach nichts zurück. Und wenn ich heute so zurückschaue, liegt es vielleicht auch an der Art und Weise, wie dass ich Gott gesucht habe. Der einzige Tipp, den ich dir geben kann, ist, versuch es mal auf eine andere Art, als du es bis jetzt versucht hast. Vielleicht redet Gott zu dir, wenn du die Bibel liest. Vielleicht redet er zu dir, wenn du die Natur laufst. Vielleicht dann, wenn du Musik für ihn machst. Herausfinden, das kannst du nur selber. Aber versuch es. Da kommt mir eine Geschichte in den Sinn, als ich in Israel erlebt habe, als wir in Jerusalem waren. Sind wir am einen Abend an die Klagemauer gegangen. Ich bin bei der Klagemauer vorne gestanden. Nachher wieder zurückgekommen. So 30, 40 Meter von der Klagemauer weg bin ich stehen geblieben, mit umgedreht, nochmal so die Klagemauer angeschaut, von etwas weiter weg. Das ist übrigens die Westmauer vom Tempelberg, die Klagemauer. Und da hat sich ein Jude umgedreht, so einer mit schwarzem Mantel und Zapfenlöckchen und allem drum und dran. Und spricht mich einfach so auf Schweizerdeutsch an. Also ja, er hat vorher gehört, wie ich da etwas gesagt habe. Gefunden, ein anderer Schweizer. Und dann sprechen wir an. Da haben wir so ein bisschen darüber geredet, wo dass wir herkommen und so. Und ich habe dann gefragt, hey, was bedeutet das Stückchen Mauer da für dich? Und er hat gemeint, das Stückchen Mauer, das ist der Ort, wo am nächsten dran ist, dort, wo Gottes Gegenwart für ihn war. Es ist der Ort, wo ein Jude am nächsten daran herkommt, wenn er beten will. Du kannst zwar schon auch auf den Tempelberg rauf, aber auf dem Tempelberg oben darfst du kein religiöses Symbol mitnehmen, keine Bücher, Gesangsbücher, Bibel oder sonst etwas. Und beten ist für jeden verboten, der nicht ein Moslem ist. Also der Ort dort unten, das ist der Ort, wo sie am nächsten daran herkommen. Er hat gefunden, wenn du dort betest, dann kannst du sicher sein, dass Gott es auch hört. Und solange er in Jerusalem ist, wird er jeden Tag an die Mauer gehen, um dort zu beten, weil er sich dort sicher sein kann, dass Gott ihn hört. Hey, wie anders ist es für uns heute? Gott lebt in uns drin. Wie soll er unsere Gebete dann nicht hören? Wir können zu ihm kommen, wenn wir wollen und wo wir wollen. Wir müssen nicht irgendwo in einer Kirche suchen oder so. Ich kann bei mir zu Hause im Bett liegen und irgendetwas sagen, Gott hört es. Ich kann am Morgen früh aufstehen und statt dass ich mir einen Kaffee mache, sage ich mal Guten Morgen, Gott hört es. Es ist einfach so anders, als es im Alten Testament war. Damit wäre ich eigentlich schon am Ende angelangt. Ich möchte zum Schluss gerne ein Lied laufen lassen, einen mega coolen Text hat. Während dem Lied ihr könnt den Text da vorne lesen, ihr dürft sitzen bleiben und mitsingen. Der Gebetsdienst der darf früher kommen, der wird hier in der Ecke stehen. Ihr dürft, wenn ihr Gebet wollt, sehr gerne zu diesen zwei dort gehen und das für euch in Anspruch nehmen. Ihr dürft sitzen bleiben, ihr dürft mitsingen, ihr dürft den Text auch einfach auf euch wirken lassen, wie es euch am besten passt. Fühlt euch frei. Yes.